brauchen Ermutigung. Das dachte sich vermutlich auch schon Johannes, als er seinen ersten Brief schrieb an Christen im ersten Jahrhundert. Und diese Ermutigung brauchen auch wir im 21. Jahrhundert immer wieder. Und interessant an diesem Brief ist, dass Johannes zwischendurch immer wieder betont, weshalb er diesen Brief geschrieben hat. Mit solchen Formulierungen, das schreibe ich euch oder ich schreibe euch. Gleich am Anfang erklärt er das und schreibt und betont, wir schreiben euch das, damit eure Freude immer größer wird. Und zuvor beschreibt er von seiner Begeisterung über Jesus als Augenzeuge, wie er Jesus erlebt hat und wie er jetzt mit dem Auferstandenen lebt. Und das wünscht er auch seinen Lesern, dass sie genauso begeistert von Jesus sind und mit ihm leben, damit ihre Freude größer wird. Deswegen schreibt er, und das schreibe ich, damit eure Freude größer wird. Typisch an diesem Brief ist, dass Johannes am Ende von Gedankengängen nochmal wiederholt und zusammenfasst, das schreibe ich, deshalb, weil, damit. So auch in Kapitel 2. Am Anfang schreibt er, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Und da voraus geht die Aufforderung, dass wir unsere Sünden erkennen und unsere Sünden vor Gott bekennen sollen. Und darauf bezieht er sich mit dieser Aussage, das habe ich euch geschrieben oder das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigt, habt ihr einen Beistand bei Gott. Dann kommt der nächste Abschnitt, nächster Gedankengang. Da schreibt er, wer in der Gemeinschaft mit Christus lebt, der wird die Gebote halten. Das ist ein Satz, der mich immer wieder herausfordert. Also wenn du in Gemeinschaft mit Christus lebst, wirst du die Gebote halten. Und vor allem, du wirst auch deine Geschwister lieben. Damit, denke ich, haben wir alle so unsere Schwierigkeiten, dass wir konsequent das leben, was Jesus möchte und auch unsere Geschwister lieben. Und dann wiederum, das schreibe ich, kommt eine großartige Ermutigung, um die es heute gehen soll. Kapitel 2. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter und in Klammern Mütter, ich denke, die meinen damit, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, und er meint auch die jungen Frauen, weil ihr den Bösen besiegt habt. Und als würde das nicht reichen, wiederholt das nochmal und sagt, ich habe euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Männern und Müttern, euch Vätern und Müttern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern und Frauen geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist eine Ermutigung. Das ist eine starke Ermutigung. Das brauchen wir wirklich schwarz und auf weiß. Und damit wir es wirklich kapieren, hat er es doppelt geschrieben. Gleich nochmal. Johannes schreibt hier an drei Gruppen. An Kinder, wörtlich steht da Kindchen oder Kindlein oder kleine Kinder. An Väter, und wir dürfen selbstverständlich davon ausgehen, dass er auch die Mütter meint. Ebenso die Frauen, wenn er von den jungen Männern schreibt. Ich gehe davon aus, dass es nicht biologisch gemeint ist, sondern geistlich. Dass er geistliche Kinder meint, geistliche Väter und Mütter und junge Männer und junge Frauen in geistlicher Sicht. Und damit sind drei verschiedene geistliche Reifegruppen angesprochen. Die Kinder im Glauben, die Vergebung empfangen haben und die Gott als Vater erkannt haben. Etwas später schreibt er in seinem Brief, dass die ganze Gemeinde seine Kinder sind. Also wenn Johannes von Kindern schreibt, dann meint er nicht die Kleinen, die jetzt im Kindergottesdienst sind, sondern die Gemeinde. Und vor allem in diesem Zusammenhang meint er die Kinder im Glauben, die angefangen haben, Kinder zum Glauben zu sein. Und so sind auch die Väter und Mütter im Glauben zu verstehen und nicht biologisch gemeint, sondern geistlich. Sie haben eine tiefe Christuserkenntnis und sie leben in einer tiefen Gottesbeziehung. Und die Jungen und Erwachsenen im Glauben, ihnen bescheinigt er, dass sie nach den Anfechtungen und Zweifeln, nach diesen Kämpfen im Glauben, das ist ja so, dass man irgendwann mal in Kämpfe und Zweifel hineinkommt, dass sie stark geworden sind, dass sie Gottes Wort im Herzen tragen und sie das stark macht und dass sie den Bösen überwunden haben. Darin kann man drei geistliche Entwicklungsstufen erkennen. Menschen sind durch Gottes Geist wiedergeboren und zu Gottes Kindern geworden. Sie sind mit Gott versöhnt, ihnen sind die Sünden vergeben und sie haben Gott als liebevollen Vater erkannt. In einer nächsten Entwicklungsstufe wird man dann durch geistliche Kämpfe stark, indem man Gottes Wort im Herzen aufnimmt und nach Gottes Wort lebt und dadurch den Bösen überwindet. Das sind die geistlich Erwachsenen. Und schließlich dann die Väter und Mütter im Glauben. Sie haben Christus immer mehr erkannt als den, der von Anfang an war. Sie haben eine tiefe Christuserkenntnis und sie leben in einer innigen, tiefen Gottesbeziehung. So verstehe ich diese drei Gruppen, die Johannes hier anspricht. Denn ich glaube, das ist uns allen klar, nur durch ein bestimmtes Lebensalter erreicht man nicht gleich Reife. Und auch nicht dadurch, dass man einfach lange glaubt. Das macht uns noch nicht zu reifen Christen. Es gibt alte Väter, die geistlich leider noch in den Kinderschuhen stecken. Darum geht es zum Beispiel im Brief an die Hebräer. Im Kapitel 5 kommt dieser Vorwurf, dass er schreibt, ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also es gibt Väter, die stecken noch in den Kinderschuhen. Umgekehrt gibt es aber auch junge Menschen, erstaunlich junge Menschen mit einer tiefen Gottesbeziehung. Auch das gibt es. Jesus formuliert mal unser geistliches Ziel im Lukasevangelium Kapitel 6, wo er sagt, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das, glaube ich, ist das Ziel. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also werdet barmherzige Väter und Mütter. Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter ist daran erkennbar, dass er oder sie barmherzig ist, wie der himmlische Vater. Wir können ja nicht in die Christusbeziehung von den geistlichen Vätern und Müttern hineinschauen. Das sehen wir nicht. Aber wir spüren die Auswirkungen dieser Christuserkenntnis und Gottesbeziehung dadurch, dass sie barmherzig geworden sind. Das zeichnet sie aus. Jetzt möchte ich mit euch diese drei Gruppen etwas näher anschauen und ihr könnt euch dabei überlegen, wo bin ich eigentlich hier? Bei den Kindern, bei den Erwachsenen oder bei den geistlichen Vätern und Müttern? Seid ihr geistliche Kinder oder im Glaubenskampf bewährte Erwachsene oder barmherzige Väter und Mütter? Alle drei Gruppen zeichnen sich dadurch aus, nicht, dass sie irgendwas machen müssten, sondern dass ihnen bescheinigt wird, ihr seid, das habt ihr. Das steht im Indikativ, da wird ausgesagt, was sie sind, als Zuspruch. Nicht im Konjunktiv, ihr solltet und strengt euch mal an und würdet ihr nicht besser oder nicht, auch nicht im Imperativ, ihr müsst, ihr sollt, sondern hier handelt es sich um Ermutigung pur. Ihr seid, ihr habt, und das nicht aus euch heraus, sondern das hat Christus aus euch gemacht, durch die Beziehung mit Jesus Christus. Die geistlichen Kinder, sie haben erlebt, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind. Und sie haben Gott als liebenden Vater erkannt. Das ist das Erste, was ein Mensch erfährt, wenn er durch Gottes Geist neu geboren wird, wenn er durch Gottes Geist ein Kind Gottes wird. Dann erfährst du, Gott ist dein liebevoller Vater. Er hat seinen Sohn für dich am Kreuz bestraft, für deine Schuld. Alle deine Sünden sind dir vergeben. Im Namen von Jesus sind dir alle Sünden vergeben. Johannes verwendet hier im Griechischen einen Fachbegriff aus der Finanzsprache. Das bedeutet im Namen Jesu so viel wie auf Rechnung von Jesus. Auf Rechnung von Jesus ist dir alles vergeben. Stell dir vor, du bekommst eine dicke Rechnung. Man merkt es manchmal am dicken Umschlag, dass das einige Seiten sind. Da wird es einem richtig Angst. Du machst sie auf und dann kommt jemand und sagt, gib her, ich übernehme das für dich. Ich bezahle das für dich. Aber Johannes meint hier noch viel mehr. Die Rechnung mit all meinen Sünden wurde von Gott auf Jesus ausgestellt. Das heißt, oben steht Jesus als Rechnungsempfänger und unten stehen meine Sünden. So meint das Johannes hier, auf Rechnung von Jesus. Alles ist bezahlt. Die Rechnung ging gar nicht an mich, die ging an Jesus. Ich muss überhaupt nichts bezahlen. Johannes betont hier ausdrücklich, eure Sünden sind im Namen von Jesus vergeben. Und das steht im Perfekt. Und das wissen wir auch aus der Grammatik. Perfekt bedeutet eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Auswirkungen in die Gegenwart und Zukunft. Als Jesus am Kreuz starb, Vergangenheit, wurden alle deine Sünden vergeben. Er ist für alle deine Sünden dort am Kreuz gestorben. Und das bedeutet für deine Gegenwart und für deine Zukunft, alle deine Sünden sind dir vergeben. Johannes schreibt ja immer, achten wir auf den Zusammenhang. Dieses, das schreibe ich euch, bezieht sich immer auf das, was er vorher geschrieben hat. Vorher hat er geschrieben, wer in einer Beziehung mit Jesus lebt, wird die Gebote halten, vor allem das Gebot, die Geschwister zu halten. Wenn man das jetzt so unkommentiert auf sich wirken lässt, da werde ich depressiv, weil ich merke, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ich halte nicht immer die Gebote. Mit den Geschwistern habe ich auch meine Schwierigkeiten. Es gelingt einfach nicht, wir schaffen es nicht, nach dem Willen Jesu zu leben und die Geschwister zu lieben. Und dann schließt Johannes daran an und sagt, ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind. Das heißt doch, wenn wir das jetzt mal so im Zusammenhang betrachten, euch, die ihr eure Kinder, eure Geschwister verabscheut und nicht nach den Geboten von Jesus lebt, euch sind die Sünden vergeben. Was für ein Zuspruch. Wie schon anfangs erwähnt, diese Formulierung, ich schreibe euch, bezieht sich immer auf das Vorhergehende. Also hier in dem, dass ihr nach den Geboten lebt. Das heißt also, alle, die ihr nicht immer nach den Geboten lebt und die ihr eure Geschwister nicht immer liebt, ihr sollt wissen, eure Sünden sind vergeben im Namen Jesu. Das heißt, trotzdem werdet ihr, sind euch die Sünden vergeben, obwohl ihr immer wieder scheitert. Was macht das jetzt mit uns? Ist es ein Freibrief, fröhlich weiter zu sündigen, so nach dem Motto, yes, dann erst recht? Was macht das mit dir, wenn du ständig an der gleichen Sünde scheiterst? Und dann liest du hier, ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Du realisierst, dass du ständig scheiterst und liest aber deine Sünden sind dir vergeben. Was löst das bei dir aus? Dass du jetzt mutwillig weiter sündigst? Bei mir nicht. Johannes schreibt, dass wir nicht sündigen sollen. Das wissen wir auch. Und er geht selbstverständlich davon aus eigener Lebenserfahrung, dass wir immer wieder sündigen. Das schreibt er ja auch. Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt, aber wenn ihr sündigt, dann habt ihr einen Beistand beim Vater im Himmel, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Unsere Sünden sind gesühnt. Nicht nur unsere, sondern die der ganzen Menschheit. Das muss man sich mal vorstellen. Am Kreuz wurde alle Sünde der Menschheit gesühnt. Jesus hat am Kreuz alle Sünden gesühnt. Meine Sünden der Vergangenheit, die ich im Laufe meines Lebens noch tun werde, alles und die der ganzen Menschheit, ist kaum zu fassen. In der Apostelgeschichte hören wir Jesus predigen, Kapitel 10. Schon die Propheten haben von Christus geredet. Sie bezeugen übereinstimmend, dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung der Sünden erhält. Also das ist die Unterscheidung. Natürlich sind die Sünden aller Menschen gesühnt, aber nur wer glaubt, empfängt diese Sühnung für sich, wird für ihn gültig. Paulus betont im Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 7, um den Preis seines Blutes sind uns alle Vergehen vergeben. Paulus betont wirklich alle. Alle Sünden sind vergeben. Das steht auch wiederum im Perfekt. Das Blut, das in der Vergangenheit für uns vergossen wurde, hat Konsequenz für meine Gegenwart und für meine Zukunft. Alles ist vergeben. Alle sind alle. Und im Brief an die Kolosser schreibt Paulus in Kapitel 2, ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Wir haben eine neue Identität. Und das, was vorher war, ist ausgelöscht. Wir sind neu geboren, wir sind Kinder Gottes geworden. Und damit sind alle Sünden vergeben. Johannes, war wichtig, dass wir das wissen. Ihm war wichtig, dass wir uns selbst richtig einschätzen. Ihm war wichtig, wie wir uns sehen, als was wir uns sehen, als Kinder, denen alles vergeben ist. Als Kinder, die keine Angst mehr vor Strafe haben müssen, denn darum geht's ja. Viele sehen ja in Gott einen strafenden Gott. Und viele Christen sehen auch in Gott einen strafenden Vater, der doch hin und wieder mal zuschlägt. Weil wir immer wieder an der gleichen Sünde scheitern. Kennt ihr das auch, dass du denkst, jetzt habe ich so oft gescheitert, irgendwann schlägt er mal zu. Diese Angst. Und diese Angst will uns Johannes nehmen. Er sagt, nein, alles ist vergeben. Ihr habt den Vater erkannt, der alle eure Sünden vergeben hat, weil er Jesus, seinen Sohn, am Kreuz bestraft hat. Dieser Vater wird euch nicht mehr bestrafen, weil die Strafe gesühnt ist, die Strafe abgegolten ist. Wie kann man da auf die Idee kommen, nochmal gestraft zu werden, weil man es nicht hinbekommt? Ihr habt den Vater erkannt, schreibt Johannes. und meint damit den Vater, der all eure Sünden vergeben hat. Ihr braucht keine Angst vor Strafe zu haben. Paulus sagt, wir haben einen Geist empfangen, in dem wir nicht wieder Angst haben müssen, sondern in dem wir beten, Papa, Vater. Und überall, wo Angst gemacht wird, ist es nicht der Geist Gottes. Wo mit der Bibel Druck gemacht wird und Angst ausgelöst wird, das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes trägt, macht nicht Angst, sondern lässt aufatmen, lässt den liebenvollen Vater erkennen. Johannes war das wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns aufatmen, unserem Vater freuen und keine Angst mehr vor ihm haben. Jetzt müssen wir fragen, oder können wir fragen, ja, warum muss ich dann noch meine Sünden vergeben? Bekennen. Denn davon schreibt ja Johannes in Kapitel 1. Da schreibt er, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wie jetzt? Die Sünden sind vergeben, haben wir gelesen, aber wir sollen doch die Sünden bekennen, damit uns vergeben wird. Sie sind doch vergeben, warum muss ich sie dann noch bekennen? Da müssen wir Acht geben, dass wir das nicht durcheinander bringen. Das Bekenntnis von Sünden und die Vergebung der Sünden sind zwei verschiedene Aspekte, die wir sauber trennen müssen voneinander. Durch den Glauben an Jesus Christus werden unsere Sünden vor Gott ausgelöscht. Wir erhalten eine neue geistliche Identität. Wir sind Kinder Gottes, denen alle Sünden vergeben sind. Aber wir sündigen jetzt weiter als Kinder Gottes. Und das Bekenntnis ist jetzt wichtig für unsere Beziehung zum Vater, für unser geistliches Wachstum. Indem wir immer wieder unsere Sünden bekennen, werden wir sensibel und wir zeigen, dass es uns leid tut. Wir zeigen ihm, dass wir darunter leiden, dass wir immer wieder an der gleichen Sünde scheitern oder dass wir immer wieder neue Sünden entdecken. Ist ja auch so, manchmal denkt man, ja, jetzt habe ich so ziemlich alles durch, jetzt stehe ich drüber und dann kommt eine neue Sünde. Ach, habe ich noch nie gesehen, dass das auch Sünde ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bleiben wir nah beim Vater dran. Und das stärkt unsere Beziehung. Wir werden dankbar für die Vergebung. Wenn ich meine Sünde nicht mehr wahrnehme, ist diese Vergebung für mich nichts mehr wert. Aber dadurch, dass ich immer wieder bekenne, wird mir das viel mehr wert, dass er mir vergeben hat. Sünden bekennen reinigt uns, heißt es. Wir sind rein durch unseren Vater. Und trotzdem werden wir immer wieder schmutzig. Erinnert euch an das, was Jesus bei der Fußwaschung gesagt hat, wo Petrus erst nicht wollte, dass man ihm die Füße wäscht. Und dann sagt Jesus, wenn du das nicht machen lässt, dann hast du keinen Anteil, keine Beziehung mit mir. Und dann sagt Petrus, ja, dann musst du mich aber komplett waschen. Und dann sagt Jesus, nein, wer gebadet ist, seid schon durch das Wort rein, aber wer gebadet ist, muss nicht nochmal gewaschen werden, sondern nur die Füße. Heißt, wir sind rein, aber die Füße werden immer wieder schmutzig. Und das ist dann dieses immer wieder Bekennen und vor Gott bringen. Weil halt die Füße durch den alltäglichen Gang immer wieder schmutzig werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigen wir ihnen, wie nötig wir ihn brauchen. Und so kann man sagen, Sünde bekennen, es ist eine Art Hingabe, dass ich mich dadurch ihm erneut hingebe. Sag, ich brauche dich, ich schaff's alleine nicht. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass alle meine Sünden vergeben sind. Es ist eine Art der Hingabe. Von daher müssen wir unterscheiden, Vergebung der Sünden und immer wieder Bekennen der Sünden. Und das Bekennen der Schuld gehört sozusagen zum geistlichen Wachstum. Beides gehört zusammen. Das Bekennen der Schuld und das Wissen gleichzeitig, alle meine Sünden sind mir vergeben. Ist ein bisschen paradox, aber es ist wichtig. Ich weiß, alles ist vergeben und trotzdem bekenne ich immer wieder, dass ich schuldig werde. Wenn ich nicht weiß, dass mir alle meine Sünden vergeben sind, werde ich immer wieder frustriert zum Vater kommen und um Vergebung bitten. Das kennt er vielleicht auch. Und ich komme immer wieder mit der gleichen Schuld und ich habe Angst, dass ich und frage mich, wirst du mir nochmal vergeben? Und diese Angst soll uns genommen werden. Natürlich wird er nochmal vergeben, weil alle Sünden vergeben sind. Oder diese Angst vielleicht sogar, wirst du doch irgendwann mal strafen, weil ich jetzt schon zum hunderttausendsten Mal die gleiche Sünde begangen habe. Irgendwann muss doch mal endlich was passieren. Nein, es ist alles vergeben. Und das muss ich wissen. Wenn ich das weiß, dass alle meine Sünden vergeben sind, kann ich aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Und das macht uns zu jungen Männern und Frauen, die den Bösen besiegt haben. Das ist eine steile Aussage, die Johannes hier macht. Ihr habt nicht das Böse besiegt, sondern den Bösen habt ihr besiegt. Kann man das wirklich so sagen, dass man den Bösen, den Satan, besiegt hat? Und wie sieht dieser Sieg aus? Das hat etwas mit dem Wissen zu tun, dass alles vergeben ist. Der Böse klagt uns immer wieder an. Schau dich doch mal an, was bist denn du für einer? Du willst ein Kind Gottes sein? Ha. Schon wieder die gleiche Sünde. Du schaffst es einfach nicht. Du schaffst das nie. Du bist ein erbärmlicher Sünder. Du bist ein Loser, ein Versager. Und das zieht uns runter. Wir fühlen uns schlecht als arme Sünder, die es einfach nicht hinbekommen. Und die Angst haben. Und die sich als Versager empfinden. So, wenn ich aber wie Paulus sagen kann, Römer 8, 33, wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Wenn ich das sagen kann, Satan, du kannst mich nicht verklagen, dann habe ich ihn besiegt. Lass dich nicht länger vom Satan anklagen und fertig machen. Der Satan hat nicht das Recht dazu, dich anzuklagen. Er hat nicht das Recht, dich schlecht zu machen, weil dir alles vergeben ist. Deine Sünden sind vergeben. Der Satan hat nichts mehr gegen dich in der Hand. Das ist es. Er versucht, dir irgendwas einzureden. Aber der hat nichts gegen dich in der Hand. Wenn du das erkannt hast, dann hast du den Satan besiegt. Dann hast du den Bösen besiegt. Dann lässt du dich nicht mehr runterziehen von ihm und schlecht machen und verunsichern. Du lässt dich nicht mehr vom Satan anklagen, denn da gibt's nichts, was er gegen dich vorbringen kann. Er kann nichts gegen dich vorbringen. Und dann lebst du aufrecht, mit erhobenem Haupt, als Kind Gottes, dankbar, weil dir alles vergeben ist. Und wenn du sündigst, dann bringst du es vor deinen Vater, so schnell wie es möglich ist. Und das stärkt deine Beziehung zum Vater. Die jungen Männer und Frauen zeichnet aus, dass sie stark geworden sind, schreibt Johannes. Durch Zweifel und Kämpfe, eben diese Zweifel und Kämpfe wirst du mir vergeben, die haben es verstanden und sind stark geworden gegen diese Angriffe des Satans. Sie haben sich von Rückschlägen nicht ermutigen lassen. Sie sind aufgestanden und aus diesem Teufelskreis ausgestiegen und ausgebrochen. Ja, ich sündige immer wieder, aber trotzdem weiß ich, dass schon alles vergeben ist. Und deswegen lasse ich mich nicht runterziehen. Ich lasse mich nicht von Satan anklagen. Ich mache mir bewusst, wer ich in Christus bin. In Christus bin ich heilig und makellos. Und so kann ich zu meinem Vater im Himmel kommen. Niemand kann mich anklagen. Das sage nicht ich, sondern das schreibt Paulus im Brief an die Kolosser. Und das mache ich mir zu eigen. Das bilde ich mich nicht ein, das rede ich mir nicht ein, sondern das lese ich schwarz auf weiß in seinem Wort. Und das macht mich stark. Es ist nicht die innere Stärke, die Johannes hier meint. Wir werden stark durch Gottes Wort. Die geistlichen jungen Männer und Frauen tragen Gottes Wort in ihren Herzen. Solche Sätze wie aus dem Kolosserbrief und andere. Und das macht geistlich stark. Wir müssen lesen, wer wir sind in Christus und durch Christus. Immer wieder. So wie wir jeden Tag in den Spiegel schauen, morgens und schauen, ob alles okay ist. Damit wir sehen, wie wir wirklich ausschauen und nicht uns irgendwie einbilden, wer wir sind, brauchen wir täglich den Spiegel, vielleicht manchmal sogar öfter. Und genauso müssen wir täglich in Gottes Wort schauen. Es ist auch ein Spiegel, damit wir sehen, wie wir geistlich aussehen, wie wir geistlich stehen. Also nicht den morgendlichen Gefühlscheck, aber wie fühle ich mich heute, sondern den morgendlichen Faktencheck. Und der steht in der Bibel, die Fakten. In Christus bist du heilig, tadellos, rein, unanklagbar. Das müssen wir wissen. Diese Fakten brauchen wir. Und Gottes Wort zeigt uns auch, wie wir geistlich stark werden. Wie wir nach Gottes Prinzipien leben können und diese einüben. Das macht stark. Interessant bei dieser Beobachtung, bei dieser Aussage, als Johannes das geschrieben hat, da gab es ja noch keine gedruckten Bibeln. Also diese jungen Männer und jungen Frauen, die hatten nicht das Buch irgendwo einstecken in der Tasche. Die hatten es auch nicht zu Hause im Regal stehen und auch nicht auf dem Smartphone. Die haben das auswendig gelernt. Das wurde im Gottesdienst und in den Lehren immer wieder erklärt und so haben sie es auswendig gelernt. Und das macht stark. Geistlich reife Menschen zeichnet aus, dass sie Gottes Wort verinnerlichen. Nicht nur auswendig lernen, dass man es aufsagen kann, wie Psalm 23, das ist auch gut, sondern die haben das verinnerlicht. Die haben es in sich drin. Das trägt sie und das prägt und das macht geistlich stark. Und dann kommen diese Bibelworte, wenn wir kämpfen, vielleicht kennt ihr das auch, wenn wir verzweifelt beten, wenn wir enttäuscht, frustriert unser Herz vor ihm ausschütten, dann kommen diese Worte. Dann brauche ich keine Bibel mehr, weil ich sie drin habe. Und dann sagt mir Jesus durch die Worte in mir, sagt er mir das dann zu. Und schließlich gibt es dann noch die geistlichen Väter und Mütter. Und da wiederholt Johannes einfach nur, was er vorher schon gesagt hat. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen, so nach dem Motto. Er sagt, sie haben Christus erkannt als der, der von Anfang an war. Das zeichnet geistliche Väter und Mütter aus. Das bedeutet, die haben nicht nur den Jesus aus den Evangelien erkannt, der am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist. Sie haben den Christus erkannt, der von Anfang an war. Und das ist dann eine Schippe tiefer. Und das ist sowas, was Johannes im Brief, was Paulus im Brief an die Kolosser beschreibt. Lass mal das mal auf uns wirken. Das ist der Christus von Anfang an. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Zuerstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn so hatte Gott es beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Keine Angst, ich werde jetzt nicht nur dazu predigen. Das ist Stoff für eine Themenreihe. Aber das ist der Christus, der von Anfang an war. Da steckt enorm viel drin. Da hat man lang was davon, wenn man das immer wieder meditiert und anschaut. Und geistliche Väter und Mütter fangen an, das zu erkennen und zu durchdringen und zu verinnerlichen. Und dann geschieht das, wie es hier steht, versöhnt. Sie sind versöhnt. Und das macht sie barmherzig. Die geistlichen Väter und Mütter sind mit sich, mit ihren Geschwistern, mit der Welt versöhnt und mit Gott versöhnt. Und wer das erkennt, was Paulus über diesen Christus schreibt, dass er der Herr ist über alles, über alle Mächten und über Gewalten, der wird gelassen. Der wird gelassen im Blick auf sich selbst, im Blick auf andere und auch im Blick auf das ganze Chaos in dieser Welt. Wir brauchen solche geistlichen Väter und Mütter, die mit sich selbst, die mit anderen und mit der Welt versöhnt sind. Und erkennen bedeutet auch in der Bibel immer auch eine tiefe innige Beziehung, eine tiefe innige Gottesbeziehung. Das zeichnet geistliche Väter und Mütter aus. Sie leben eine geistlich tiefe innige Gottesbeziehung mit dem Christus, der von Anfang an war, der über alle Mächte herrscht, über das ganze Chaos der Welt und der alles ans Ziel führt. Mit diesem Christus haben sie eine ganz tiefe Beziehung. Mit wem hast du dich identifiziert? Mit den geistlichen Kindern, die Gott als Vater erkannt haben, die verstanden haben, dass ihnen alle Sünden vergeben sind und die Gott als Vater, als liebevollen Vater erkannt haben, der sie nicht straft. Oder mit den geistlichen jungen Männern und Frauen, die sich nicht mehr anklagen lassen vom Satan, die Gottes Wort im Herzen tragen und danach leben. Oder mit den geistlichen Vätern und Müttern, die Christus immer mehr erkennen und dadurch gelassen in einer tiefen Beziehung mit ihm leben. Alle drei Gruppen müssen nichts machen, ganz wichtig. Alle drei Gruppen werden ermutigt, auf das zu schauen, was sie sind. Und ich glaube, das setzt den Wachstumsprozess in Gang, dass ich erkenne, was ich bin und nicht mehr vom Defizit her komme, sondern schaue, was bin ich eigentlich in Christus. Und das bringt diesen Wachstumsprozess in Gang. Schaut also nicht auf euer Versagen, auf das, was alles nicht gelingt und noch nicht ist, sondern schaut auf das, was ihr durch Christus seid. Und das wird euch geistlich wachsen lassen. Amen.
Ja, wir singen noch ein Lied und sammeln währenddessen die Kollekte ein. Vor zwei Wochen hat hier Dr. Norbert Schmidt von der Evangelischen Hochschule Tabor gepredigt und letzte Woche unser Predigtpraktikant Gustav Höbe Und deswegen soll die Kollekte heute auch für Tabor vorgesehen sein. Dankeschön.
Ich stehe unter deinen Schutz, deine Hand ist über mir. Deine Hand ist unter mir und ich berge mich darin, deine Hand ist unter mir. Und ich falle niemals tiefer als in deinem. Als in deine Hand. Deine Hand ist hinter mir und du